schön, dich mal hier zu haben. Schön, dich auch mal wiederzusehen nach längerer Zeit. Ich muss immer, wenn ich an dich denke, daran denken, weißt du noch, wo wir uns, das ist schon ein paar Jahre her, wir haben uns da mit Steve und Davis und Sarah und Jonathan war irgendwann dabei, mit einigen Leuten bei euch im Wohnzimmer getroffen. Wir hatten so eine Art Hauskreis selber gegründet. Wir haben uns einfach immer wieder getroffen und wir sind so durch den Römerbrief durchgegangen.
Okay.
Und dann liefst du da manchmal so vorbei und hast Hallo gesagt und manchmal gab es auch so Stellen, wo wir überhaupt nicht weiterkamen, weil es irgendwie kompliziert war. Und dann warst du gerade so zu Hause und kamst rein und hast dich dazugesetzt und uns so Sachen erklärt, eine Skizze gemalt.
Echt?
Ja, weißt du gar nicht mehr?
Ich habe schon ein bisschen vergessen. Nicht etwas schlimm. Gewesen, aber ich habe schon richtig vergessen.
Ja, spannend. Ja. Das war auf jeden Fall immer gut.
Ja. Aber von meiner Seite natürlich vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ne?
Ja, sehr gerne.
Und ich freue mich von einer Seite sehr, dass ich in eurem Werk, was ihr hier in der WG Heispelkamp macht, und das ist sehr schön. Ich finde, das ist sehr schön, wirklich. Ne?
Richtig
Internet
schön.
Verbreitet sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Das ist gut so. Viele Leute können das sehen und hören.
Ja, genau. Das ist das Ziel, genau. Du sagtest gerade schon, hier in der FÜBG Heispelkamp, du kommst ja aus der FÜBG Lübbecke.
Ja.
Vielleicht bevor wir weiterreden, stellst du dich vielleicht einfach einmal selber vor. Wer ist Viktor Schöttler?
Ja, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ne? Und ich bin zu Glauben gekommen in meinem 21. Lebensjahr. Und seit dieser Zeit lebe ich für Jesus. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich hatte früher Angst gehabt, dass ich rückfällig werde. Das heißt, in der Welt gehe.
Mhm.
Ne? Aber eines Tages hat mir Gott geholfen, auf ihm komplette Hoffnung heraufzusetzen. Ne? Ich bin mit ihm, ich gehe nicht. Das ist von ihm. Und ich freue mich, dass ich schon so viele Jahre, ich bin 60 Jahre alt und seit 21. Lebensjahr bin ich gläubig. Jetzt könnt ihr das zusammen addieren.
Boah, krass, da hast du auf jeden Fall mir und wahrscheinlich auch einigen Zuhörern was voraus. Dann bist du ja schon knapp 40 Jahre mit Jesus unterwegs.
Ja,
heftig.
Ja, und später habe ich geheiratet. Ich habe drei Kinder, wie du gesagt hast, Davis, Sarah, Samuel, meine Kinder und ich freue mich. Und ja. Ich bin der Busfahrer. Viele Kinder kennen
viele
mich.
Viele kennen
mich
dadurch auch.
Ja, Victor, der Busfahrer. Ah, ja, kenne ich. Ja, ja. Ich habe 13 Jahre in der Maranatha oder beziehungsweise dieser Minderverkehrsservice gedient in unserer Schule. Ne, und ja, jetzt bin ich bei normaler Betrieb als Busfahrer und versorge meine Familie dadurch. Ne, und ja, ich koche gerne. Alle kennen mich auch als Koch. Ne?
Ach ja, stimmt, das habe ich gerade vergessen. Papa hat das, glaube ich, auch mal gesagt. Also, ihr seid ja auch, du bist ja auch so einer, der mit dem Kasan unterwegs ist, ne?
Ja.
Richtig.
Ja, ja.
Was ist dein Lieblingsgericht im Kasan? Was kochst du am liebsten oder was isst du am liebsten?
Plov.
Plov?
Ja. Plov, Lagman.
Die Klassiker, ne? Plov, Lagman. Was macht man noch so im Kasan?
Beshbarmak oder asiatisches,
ja. Ne? Ich habe gerade überlegt, wie hieß dieses Gericht genau? Beshbarmak. Was ist das? Ist das was aus Kasachstan?
Ja, das ist echt kasachisches Essen.
War mit diesem gedünsteten Gemüse und so, wo unten dann so ein Sud ist?
Nein.
Ah, verwechsel ich das. Was war das nochmal?
Das ist ein kräftiger Bouillon aus Rind oder Lamm.
Ja.
Auch Pferdefleisch kommt, aber wir machen das in Deutschland nicht.
Mhm.
Aber sehr leckeres. Ne? Und Teig, ne? So Teig wird ausgerollt. Ja, wie Lapscha wird das auch manchmal genannt, ne, auf Russisch. Ne? Und dieser Teig, Fleisch, viel Zwiebel, geschmort, ein bisschen gebraten, ne, und viel Bouillon.
Klingt
ganz richtig,
verkehrt.
Gutes Bouillon, ja, kräftiges Bouillon. Ja.
Was ich tatsächlich liebe, das ist jetzt aber nicht so russlanddeutsch, ist vielleicht auch nicht das Typische im Kasan, aber ich liebe asiatische Küche. Und ich liebe chinesische Nudeln. Kennst du die?
Ja,
so diese Nudeln mit so Bambussprossen, Möhren, Hähnchenfleisch und so. Ja, dieses dann Sojasauce. Boah, da bin ich ganz großer Fan von. Vor allem die noch im Kasan, das ist richtig gut.
Als meine Kinder so klein waren damals, ich habe auch versucht, mich beizubringen. Viele verschiedene Gerichte und asiatische Gerichte aus meiner Erinnerung, aus meiner Jugendzeit. Aus Kasachstan, als wir damals gekommen sind. Ne? Und eines Tages haben meine Kinder gesagt, Papa, kannst du bitte nicht asiatisches Kochen. Das war schon krass.
Ganz anderer Geschmack.
Ne? Das ist ein ganz anderer Geschmack. Ne? Aber natürlich, deutsche Schnitzel esse ich immer noch nicht so richtig. Ne? Ich
mag,
nein, viele mögen das, wenn ich auf Hochzeit bin.
Ja, Klassiker auf Hochzeit.
Ja, das weiß ich. Aber ja.
Boah, ja, krass, Victor. Okay, wie kann man Schnitzel nicht mögen?
Ich esse das, aber das ist nicht für mich ganz bestens. Ne? Lieber ein Steak.
Ja gut, okay, da bin ich bei dir wiederum. Steak ist natürlich noch besser.
Ne, Schaschlik,
ja,
da sind okay, die Fleischgerichte okay, für mich. Okay, ja. Ne, ich stehe auf mehr auf Rind und Lamm, aber
ja,
nicht auf Hähnchen.
Okay.
Ne. Okay, Lapscha, diese Nudelsuppe natürlich, das mache ich auch sehr gerne und das ist sehr lecker.
Mhm.
Ja.
Ja. Nicht schlecht. Gutes Essen magst du, also das ist schon mal... wichtig und sympathisch. Ich habe mir 2, 3 Fragen für den Anfang überlegt, Victor, um dich besser kennenzulernen. Die erste Frage ist, jetzt haben wir dich ja schon mal besser kennengelernt, jetzt noch eine Frage. Du warst bestimmt auch schon in vielen Ländern.
Ja.
Vermute ich mal. Es würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen, alle Länder aufzuzählen und was du überall gemacht hast. Aber vielleicht nennst du so 1, 2 Länder, in denen du so in deinem Leben warst, und die dir besonders hängen geblieben sind, weil du da besondere Erinnerungen hast oder besondere Sachen erlebt hast?
Nur erstes Land, wo ich geboren bin, Kasachstan.
Mhm.
Da bin ich bis 15. Lebensjahr gelebt. Und inzwischen bin ich in der Militär gewesen, in Russland, in Buryatien. Das ist nicht so weit von Mongolei und China. Und dann bin ich aus Kasachstan nach meinem Militärdienst nach Estland gefahren. Und in Estland, da bin ich zu Glauben gekommen. Mhm. Das ist meine erste Schritte.
Okay.
Ja. Und das war 1985. 25. August, mein Bekehrungstag.
25. August?
25. August 1958. Ah. Oh, 58. 85.
Ah, okay.
Ach, sowas, ne?
Okay, da bist du Christ geworden.
Ja, da bin ich zu Gott sozusagen gekommen und 2. November taufen lassen. Und durch bestimmte Leute bin ich zu einem oder zu 2 Pastoren gekommen, die damals, einer war gelähmt nach Schlaganfall, ein russischer Pastor. Und dann lebte ich ein halbes Jahr circa bei einem estnischen Pastor im Haus. Und diese Leute haben mir einen guten Start gegeben, mein Christleben.
Die haben dich sehr so geprägt?
Sie haben mir vieles, vieles beigebracht.
Mhm.
Ja, in theologische Richtung einer der Russisch Sprechende. Er hatte mir sehr vieles erklärt, Römerbrief.
Mhm.
Und wir haben zusammen mit ihm gefastet. Heute ist sein Thema Fasten.
Mhm.
Und, ne, und wir haben mit ihm, also jeden Monat, einmal im Monat, mindestens 3 Tage gefastet. Freitag, Samstag und Sonntag.
Oha,
bis zu Abendmahl. Bis zu Abendmahl. Ja? Und dann Abendmahl und nach Abendmahl bin ich zur Stadt gefahren mit Jugendlichen und dann habe ich gegessen. Ja, das ist auch ein Einstieg. Ne? Und Estland ist für mich ein Land, wo ich wirklich mit Jesus kennengelernt habe. So richtig mit ihm zusammen angefangen zu leben.
Okay, Hammer. Ne?
Mhm. Wenn ich jetzt fahre irgendwo hin, ist es egal wohin. Ich bete für das Volk.
Mhm.
Das ist meine, meine Frau hat schon bestimmt auch gemerkt, dass wenn ich bete da, ne, zum Beispiel letztens, wir sind vor kurzem aus Griechenland gekommen, aus Kreta und ganz einfach, ich habe gebetet für das Volk. Ne? Mhm. Wenn wir beten und ich sage, Jesus, bitte führe dieses Volk zu dir.
Mhm.
Ja, besegne ihn. Oder in Spanien sind wir auch letztens gewesen. Oder in die Türkei, muslimische Land auch. Ne? Mir ist egal, wohin ich komme. Jesus, bitte segne dieses Volk.
Mhm.
Ja, schenke deine Erwirkung, rette sie. Das ist meine, in meinem Herzen liegt sowas, für Menschen zu beten.
Schön. Und die letzte Frage noch. Wolltest du schon immer Busfahrer werden? Oder was war so als Kind, wenn du dich zurückerinnern kannst, so dein Wunsch, deine Vorstellung vom Traumjob?
Du trittest auf meine Ferse. ich wollte nie Busfahrer sein.
Ach, okay, guck an.
Ja, wollte niemals ein Busfahrer sein. In Lübeck habe ich eine Szene gesehen, wo ich wohne in Lübeck, da in der Mitte der Stadt, am Kreisel, jetzt im Moment am Kreisel, da, damals Kreuzung gewesen, ein Gelenkbus auf Glatteis, ne?
Ui.
So gerutscht und ich habe das gesehen und ich hatte solche Angst bekommen. Ich habe gedacht, nee, wie hat er geschafft, auslenken und gerade weiterfahren?
Heftig.
Und ich habe gedacht, nee, Busfahrer werde ich nie sein. Ja, und dann mit der Zeit so gekommen, wir haben 1994 hier in Espelkamp mehrere Werke angefangen zu gründen und angefangen zu machen. Das war Schule, christliche Schule unsere in Oppendorf. Und Espelkamp damals auch und Gefährdenhilfe. Und von der Gefährdenhilfe, ich habe Gefährdenhilfe geleitet, ich bin der Gründer gewesen von der Gefährdenhilfe und die Brüder haben mir das einvertraut und gesegnet für diesen Missionendienst. Und dann hatte ich da so versucht zu helfen an der Schule, weil wir da auch körperlich gearbeitet, physisch gearbeitet, komplette Renovierung gemacht, Kanalisationen geführt, neu alles gebaut in der Schule. Und sie brauchten damals auch Transporter für Kinder. Und ja, von meiner Seite bin ich zu Leiter gekommen und habe gesagt, so, wir haben zwei Bullis, zwei Neunsitzer Sprinter. Wir können euch helfen. Und er sagte, nein, wir brauchen ein großes Bus. Großen Bus und mit einem Fahrer, ne, weil wir so viele Kinder haben. Und irgendwie bin ich hingegangen zu lernen. Ne?
Hammer, okay.
Und so ausgelernt als Busfahrer und dann in die Schule eingestiegen als Busfahrer. Und so bin ich ein Busfahrer geworden.
Mhm. Stark. Also
bis jetzt.
Aus dieser Not heraus und aus dieser Einstellung zum Dienst, das brauchen die, das mache ich.
Ja, 13 Jahre bin ich da gewesen in der Schule.
Nicht schlecht. Hattest du denn als Kind, was kannst du dich erinnern, wo du sagtest, boah, wenn ich groß bin, will ich das werden?
Nein,
hattest du sowas?
Wollte ich nie.
Ah, okay.
Wollte nie.
Alles klar. Ja, danke dir. Genau, noch ein kurzer Disclaimer am Anfang der Folge. Ihr merkt vielleicht schon, Victor hat ein bisschen Akzent. Er hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Deutschen. Er bittet das zu entschuldigen. Ich denke, das ist nicht schlimm. Wir können darüber hinwegsehen. Ich versuche auch, falls es Verständnisschwierigkeiten gibt, einfach nachzufragen. Aber ich denke, das wird super klappen. Und sollte es Fragen geben, wir haben ja die Kommentarfunktion, vielleicht wie immer inhaltliche Fragen, aber vielleicht habt ihr auch an der einen Stelle wirklich was nicht verstanden, dann nutzt gerne einfach diese Funktion und dann können wir mit Victor im Nachgang nochmal sprechen und das dann nochmal aufgreifen. Das nur so kurz am Rande erwähnt. Genau, Victor, die Folge mit dir heute, das habe ich dir wahrscheinlich noch gar nicht gesagt, die haben wir einem Zuhörer zu verdanken, der uns nämlich mal auf das Thema, um das es heute gehen soll, aufmerksam gemacht und auch ein, zwei Fragen dazu gestellt hat. Deswegen, Leute, an der Stelle nochmal der Hinweis auf die Links. Wenn ihr Ideen habt, nutzt die gerne. Wir versuchen das auf jeden Fall aufzugreifen. In den nächsten Monaten müssten auch noch so immer mal wieder Folgen kommen, die ihr euch gewünscht habt oder irgendwelche Themen. Und du hast es schon vorhin gesagt, es geht ja heute ums Fasten. Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Und deswegen würde ich vielleicht ganz grundlegend reinstarten und dich zuerst fragen, was ist eigentlich überhaupt Fasten? Wie definiert, wie erklärt die Bibel das? Was sind da vielleicht wichtige Stellen, die man betrachten muss? Genau. Was ist Fasten? Wie würdest du es erklären?
Wie werde ich das erklären? Das ist nicht so ganz einfach.
Mhm.
Von einer Seite ist es klar. Fasten, nicht essen, nicht trinken, fertig. Beten, ne? Und ich denke, Fasten befasst sich in sehr, sehr großen Aspekt. Ja? Und Gedanken über Fasten, eigentlich, es gibt keine richtige Befehl zum Fasten. Ich habe das noch nie getroffen. Ich weiß nicht, wenn jemand das weiß, wo steht geschrieben, irgendwelches Buch in der Bibel, wo Gott sagt, so, jetzt gebe ich euch ein Gebot über Fasten. Und Fasten soll so, so und so aussehen. Mhm. Ja, habe ich das nie getroffen. Ich weiß es nicht. Ne? Aber das Wort Fasten oder dieser Akt selber von Fasten, ich denke, dass es entstanden mit der Zeit. Mhm. Mit der Zeit und abgeleitet von bestimmten Geboten von Gott aus Alten Testament und im Neuen Testament. Ja? Viele Leute haben gesprochen über Fasten oder beziehungsweise Enthaltung vom Essen und Trinken. Ja? Und mein persönliches Verständnis über Fasten, ich denke, das beginnt in Garten Eden. Ja. Mhm. Wo Gott Adam hat er geschaffen und in Garten Eden geführt und hat er gesagt, so, du kannst alles essen. Natürlich, Wasser ist da drin gewesen, genug Wasser, Essen genug gewesen, ja, egal welche Früchte, das war alles voll, proppenvoll. Ganze Erde war voll, nicht nur im Garten Eden.
Ja.
Aber im Garten Eden hat er einen Baum gepflanzt und hat er gesagt, so, ab jetzt dieser Pflanzen darfst du nicht essen. Diese Früchte von diesem Baum darfst du nicht essen.
Mhm.
Ja? Das heißt, ein Recht vom alles zu essen, alles erlaubt, hat er ihm beschränkt. Mhm. Er hat gesagt, so, hier ist Stopp.
Mhm.
Du kannst allesamt essen. Du kannst alle Früchte essen, du kannst alle Wurzeln essen, du kannst alle Beeren essen, du kannst alles essen. Das heißt, ein Mensch hat ein Recht für Essen, für Trinken, für Schlafen, für Arbeiten, für Entscheiden und, und. Wir können viele darüber sprechen. Aber damals hat er Gott erst einmal gesagt, das nicht essen. Für mich persönlich ist das eine erste Stelle, wo für Fasten oder für Enthaltung von einem bestimmten Essenprodukt gegeben, von Gott.
Mhm.
Später, wo Gott Geboten an Israel geschenkt hat, hatte er auch bestimmtes Essen gesagt, das nicht essen. Es gab auch unreine Tiere, wie Schwein zum Beispiel oder Katze oder Möwe oder noch verschiedene. Er sagte, nein, dieses Recht habt ihr nicht. Das bezieht sich auf eine bestimmte Gesundheit und, und. Da können wir darüber auch mit Ärzten sprechen, warum dürfen wir nicht bestimmte Sachen nicht zusammen essen. Ja? Und davon denke ich mir, entstand von Juden von Israel eine Ableitung von dieser Enthaltsamkeit. Ne? Das Wort Fasten entstanden. Ich esse nicht.
Mhm.
Ja? Und wahrscheinlich haben damals auch Juden verstanden, okay, ich kann nicht essen und bitte das, wie soll das sagen, eine Variante, beten und enthalten gleichzeitig. Ja, weil sie immer wieder kamen. Das war ein Gebot zur Enthaltsamkeit bei der Ähren, wo das Weizen wurde gemäht oder, ne? Oder bei Posaunenfest. Hat Gott klar und deutlich gesagt, ein richtig essbares, bestimmte Sachen nicht essen. Wenn du zu Tempel kommst, wenn du Opfer bringst, ja, und das darfst du nicht essen. Welcher Sinn ist da? Ganz einfach, welchen Sinn hat Gott reingesetzt? Warum dürfen sie nicht bestimmte Essen nicht essen? Recht fürs Essen hat Gott gegeben, aber das nicht. Und ich denke, da ist diese Ableitung von diesen Geboten, von diesen ersten Geboten, von diesen ersten Beschränkungen, mhm, wo Gott Beschränkungen gemacht hat,
okay,
entstanden dieses Verständnis, Fasten, nicht essen. Nicht trinken, ja. Ja, und denke ich mir, so die Juden haben praktiziert. Ja?
Eine Frage, die da noch gestellt wurde, war die Frage, was sollte man fasten? Also vielleicht kurz zur Erklärung dieser Frage. Man hört ja gerade heutzutage, dass Leute das unterschiedlich praktizieren. Dass Fasten ausgelegt wird als, du sagtest schon, Enthaltung. Ich enthalte mich von irgendwas. Ich verzichte auf etwas. Vielleicht hast du den Begriff Medienfasten zum Beispiel schon mal gehört. Dass Leute dann sagen, ich werde jetzt den ganzen Tag oder wie lange auch immer auf meine sämtlichen Geräte und sowas verzichten. Ich gehe nicht an den PC, ich gucke nichts am Laptop, ich lege mein Handy an die Seite und so weiter. Genau, und da wäre jetzt die Frage, was sollte man fasten? Auf was sollte man verzichten? Oder heißt Fasten immer, immer nicht zu essen? Und alles andere wäre einfach Verzicht. Also, was würdest du dazu sagen?
Wie soll ich das erklären? Wie ich das verstehe, was ist ein Fasten? Ein Fasten für mich, das ist nicht nur Enthalt von einem bestimmten Essen und Trinken, sondern Enthaltung von meiner Rechten. Ja? Adam hatte Recht gehabt, alles essen, aber das nicht. Gott hat dieses Recht von bestimmten Baum bei ihm entzogen und hat er ihm gesagt, hat er die Grenze gesetzt. Das nicht. Genauso im Alten Testament, wo wir lesen, überall in Levitikus Buch dieser Recht zum Essen entzieht sich. Warum? Und ich denke, Fasten, das ist ein bewusster Akt von, Verzicht von meinen persönlichen privaten Rechten, was ich habe. Ja? Und im Begriff auch gleichzeitig eventuell Buße tun. Ja? Reinigen. Kann man das auch so beziehen? Ja? Dass in meinem Körper nicht etwas Unreines reinkommt. Ja? Wie Schweinefleisch zum Beispiel damals bei Juden. Ja? Und deswegen denke ich mir, die Juden und Menschen heute nach Neuen Testament, dieses Recht oder meine Wille, beschränke ich mich selbst oder ich verzichte von meiner Wille. Ja? Ich mache das persönlich mit meiner Wille. Ich entscheide, nein, ich habe keine Wille. Ich möchte das nicht. Ich leugne mich selbst. Das ist für mich auch im Begriff Fasten. Ja?
Ja, auch so ein Schritt des bewussten Verzichtens auf meine Rechte und auch so ein Schritt der Selbstverleugnung sozusagen.
Ja. Das ist, das ist gerade ein Sinn, was Gott gefordert von Juden. Mhm. Ja? Können wir das so vorstellen? Adam. Ne? Erster Mensch, keine Sünde, nichts ist da. Schlimmes. Und er hatte alles bekommen. Alles erlaubt. Zu was könnte das kommen? Gott selbst macht für sich auch die Grenze. Wenn wir sagen, Gott hat keine Grenzen. Doch, Gott selbst baut für sich die Grenzen. Zum Beispiel, Jesus ist gekommen. Gott ist in Mensch gekommen. Er hat sich begrenzt in einem menschlichen Körper. Hat er gezeigt, das ist meine Grenze. Ja? Oder Gott tut keine Sünde, ne? Das ist seine Grenze. Ich mache das nicht. Ja? Und er hatte Adam gezeigt, die Grenze müssen sein. Ja? Verfalle dich nicht in alle Erlaubnis. Das ist eine komplette Anarchie. Ne? Wenn alles erlaubt, das ist eine Anarchie. Ja? Und dadurch hat er Gott in Israel gezeigt, Leute, lebt bitte nicht nach alles mir erlaubt. Ja? Bei Satan, da gibt es alles, was er will, das er tut. Ne? Aber bei Gott und bei Christen oder bei alten testamentlichen Leuten, sie sollten sich zurückziehen, Grenzen setzen. Und das ist eine persönliche Grenze. Ja? Das ist dann ein Sinn des Fastens. Und deswegen, wenn wir lesen, 12. Kapitel, ich glaube, 2. Buch Samuel, eine Geschichte über David. Das ist sehr wichtig, uns zu verstehen. Das ist eine klare, was passierte da. Ja? Du kannst das aufmachen, ja? Kannst du ganz einfach lesen. 2. Samuel 12, ab Vers, glaube ich, 12 oder 14. Da ist eine Rede zwischen Prophet und David. Lies das vor. Ganzer Text.
Also ab Vers
12? Bis zu Geburt Salomon. Kannst du das lesen?
Also
ab 14. Ich glaube, ab 14 ist das.
Vers 14 steht, doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass...
Ja, ab dieses Moment.
Also ganz kurz, dass ihr das einordnen könnt. Es ist jetzt nach dem Ehebruch von David und Bathseba und der Prophet Nathan wurde von Gott geschickt und jetzt spricht gerade Nathan zu David, ne, und sagt ab Vers 14, 2. Samuel 12, doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben.
Stopp. Okay. Was passiert? Er hat ihm klar und deutlich Wort Gottes gesagt. Dein Sohn wird sterben. Gibt es da Diskussionen? Lies jetzt weiter.
Mhm. Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten, er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am 7. Tag, da starb das Kind und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß.
Weiter.
Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt.
Stopp. Was hat er gemacht?
Er hat gefastet, weil er...
Er hat gebetet, gefastet, weil
er vielleicht dachte, dass er dadurch Gott umstimmen kann.
Was war das gewesen? Das war seine Wille.
Ja.
Er wollte, dass das Kind am Leben bleibt.
Ja.
Und hat er Gott gefleht um Gnade, bitte doch lass ihm am Leben.
Mhm.
Gott hat einmal gesagt, nein, er wird sterben. Er versucht jetzt, die Wille Gottes umkrempeln auf von dieser Seite zu gehen, ja Gott, du bist gnädig, mach das für mich. Vergib mir, ich habe schon erkannt meine Sünde. Aber das Kind trotzdem gestorben, weil Gott das gesagt hat.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und als er das mitbekommen hatte, dass das Kind gestorben, ne? Das heißt, der Wille Gottes wurde geschehen, nicht seine Wille. Dann hat er verstanden, nee, das ist nicht richtig, so kann ich nicht zu Gott kommen. Er ist aufgestanden, zu Tempel gegangen, gebetet, ne? Nach dem Motto, nochmal, doppelt gemoppelt, ne? Gebetet, nochmal, ja? Zu Tempel gegangen, gebetet, hat er verstanden, einen Sinn. Was bedeutet ein Fasten für ihn? Und was bedeutet ein Beten? Was bedeutet ein Verhältnis zu Gott zu haben? Wie Gott sagt und wie soll das gehandelt werden? Dann hat er sich selbst geleugnet. Und plötzlich seine Leute, die um ihn waren, sie haben das gesehen, deswegen sie waren bestürzt. Was soll das? Zuerst beten, fasten und jetzt steht er auf und geht.
Mhm.
Ne? Du sollst traurig sein, jetzt solltest du beten, fasten, dass Gott dich weiter segnet und leitet und. Ne?
Mhm, okay.
Ne? Aber David, zack, aufgestanden und gegangen zum Tempel Und dann ist er zu Bethsaba gegangen, weiter. Und hat sie getröstet. Ich hoffe, da steht in dieser Übersetzung.
Ja, Vers 24, und David tröstete seine Frau, ja, Bathsheba. So.
Ja, er hat sie getröstet.
Und ging zu ihr ein und lag bei ihr.
Ja, das heißt, in dieser Geschichte sehen wir, David hat er nicht geschafft, Gottes Wort umkrempeln auf seine eigene Wille. Egal, auf von welcher Seite kommt er. Ja? Gott hat gesagt, er wird sterben. Aufgrund von Ursache, die Folge, er wird sterben. Und trotzdem geht er und betet und fastet. Mhm. Stattdessen sagen, okay Gott, wenn du das einordnest, nehme ich an deiner Wille, nehme ich an, ich unterordne mich unter deiner Wille, ne, und bitte tu das, was du willst.
Also man sieht hier vielleicht in dieser Geschichte von David so eine Grenze, wo Fasten nichts mehr bringt. Oder anders gefragt, wenn man jetzt sich diese Geschichte anguckt, würdest du sagen, es gibt auch ein falsches Fasten?
Ja, das war falsche Fasten.
Okay.
Das war total falsch von David. Ja, er hatte trotzdem im Fasten seine Wille durchgedrungen oder durchgeboxt oder wollte seine Wille. Und gerade das will Gott nicht. Mhm. Und wenn wir lesen schon Jesaja, wo Gott sagt, dieser Fasten habe ich erwählt. Mhm. Ja, 58, Jesaja 58. Ne, da können wir sehen, Gott sagt, ey Leute, was ist mit euch los? Mhm. Ja? Fasten bedeutet für Gott, denke ich mir, eine Besinnung. Ja? Ich bete und faste, enthalte mich. Ich möchte mich besinnen, ja, vor Gott. Ich möchte mich reinigen von alles, was ich habe, was Unreines ist. Ja? Und ich leugne von mir selbst, nicht nur meine Rechte, ne? Ich leugne sogar von mir persönlich los. Ja? Das ist ein Fasten. Und das ist soll praktiziert werden, nach meiner Meinung. Ja? Lies mal, ganz einfach, lies da 58 Kapitel von Jesaja. Mhm. Welche Fasten hatte Gott gewählt?
Meinst du ab Vers 6, wo Gott anfängt zu sagen,
ja.
Das gefällt mir?
Nee.
Oder ab wo meinst du?
Über Fasten, du kannst das von Anfang an, spricht der Herr, spricht oder so spricht der Herr.
Okay.
58, Kapitel
8. Ab Vers 1 meinst du?
Ja,
kannst okay, du. Gut, ich lese
dann kommen wir bestimmt zu diesem Punkt.
Jesaja 58. Rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretung.
Ganz kurz, ich werde dich unterbrechen. Guck mal, Gott spricht zu Jesaja. Ein Prophet müsste jetzt gehen zu dem Volk. Und wie soll er das sagen? Das müssen wir auch merken. Ja? Gott gibt Befehl, du sollst so tun.
Mhm. Ganz klare Ansage machen. Ne? Also ja. Er soll aus voller Kehle rufen, seine Stimme erheben.
Ja.
Und verkündige meinem Volk seine Übertretung und dem Haus Jakob seine Sünde.
Ja.
Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an.
Stopp, ganz kurz. Sehen wir hier, ja, Juden versuchen Gott umkrempeln, mhm, auf ihre Willen. Mhm. Ja, sie haben alles gemacht nach dem Motto, du hast doch uns diese Gebote gegeben. Ja, wir dürfen das nicht essen, wir dürfen das nicht essen, wir tun das. Ja, aber du hörst uns trotzdem nicht. Ja, sie versuchen ihre Geschäfte zu tun. In verschiedenen Übersetzungen, wie in russischer Übersetzung oder ich glaube in Martin Luther Übersetzung, da steht, ihr tut eure Wille.
Statt Geschäfte, ne?
Ja,
interessant.
Statt Geschäfte, eure Wille. Ihr treibt eure Wille. Mhm. Ja? Oder ihr treibt eure Geschäfte. Ihr treibt das, was ihr wollt. Mhm. Ne? Was ihr findet, so soll das sein.
Während ihr fastet.
Ja, alles. Ja. Alles. Das Leben, komplettes Leben, was sie geführt haben. Ne? Und mit Fasten kommen sie jetzt zu Gott und sagen so, warum hörst du uns nicht? Mhm. Wir wollen dein Recht haben. Hier müssen wir einen kleinen Unterpunkt setzen. Ich denke, die Verhältnisse zwischen Menschen sind unterschiedlich. Ja? Und manchmal schreit meine Seele nach der Gerechtigkeit wirklich. Ja? Zum Beispiel, jemand hat über mich übel geredet, was überhaupt nicht wahr ist. Mhm. Was ist mit meinem Herz? Mein Herz schreit von Schmerzen und nach der Vertilgung, nach der Gerechtigkeit. Das darf doch nicht wahr sein. Oder noch irgendwelche Übelsachen, ja, was zwischen Menschen passierte. Und das will Gott nicht. Gerade das will Gott nicht. Dass wir jetzt eine Rache anwenden oder. Wir müssen das verstehen. Jesus hatte auch von seiner Rechte verzichtet. Bewusst, voll bewusst. Ja? Und wir sehen das auch hier in diesem Moment, wo die Juden, ja, treiben ihre Geschäften, treiben ihre Übeltaten, was Gott überhaupt nicht gefällt. Ne? Und sagen, wir fasten. Ne? Gott sagt, nein, lass das. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Und was ist da? Und jetzt kannst du weiterlesen.
Wo war ich? Genau, Vers 4, glaube ich. Ne? Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr...
Ganz kurz, werde ich kurz unterbrechen.
Ja, gerne, kannst du mich immer wieder unterbrechen.
Siehst du das, ne? Gott wendet alles.
Ja, ja.
Was ihr hier treibt, eure Wille, oder sogar gerechte Wünsche oder gerecht, nach der Gerechtigkeit willen, ne? Das nein. Aber der Wille Gottes liegt gerade in anderer Richtung. Das ist ein Charakter Gottes, offenbart sich hier.
Ich glaube, bevor ich weiterlese, muss ich eine Frage stellen, Viktor. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Da ist doch jetzt irgendwie so eine Spannung. Einerseits bei David oder auch in Jesaja 58, bei dem Volk sieht man, Fasten ist jetzt kein Machtinstrument, womit ich Gott manipulieren kann und ich sage, boah Gott, siehst du, wie ich mich, Gott sagt ja sogar, warum kasteit ihr euch selbst? Also ihr quält euch richtig, ihr legt euch Lasten auf, irgendwelche religiösen Übungen und sagt damit Gott, guck mal, wie ernst ich es meine, bitte mach das so oder so. Also das sollen wir einerseits nicht, ne? Oder wie David das macht. Gott sagt ganz klar, das wird passieren und David versucht jetzt Gott umzudrehen. Also es geht nicht um unseren Willen, es geht um die Fokussierung auf Gott beim Fasten. Aber andererseits stelle ich mir jetzt die Frage, fastet man nicht oft, weil man ein persönliches Anliegen hat? Zum Beispiel, dein Kind wird schwer krank und du weißt nicht, was hat Gott vor? Soll es sterben oder wieder gesund werden? Und dir ist es so ernst und du willst das zum Ausdruck bringen und fastest eine Woche. Mhm. Ist das dann falsch? Weil es ist ja dein Wille. Du willst ja, dass das Kind gesund wird, aber weißt nicht, was Gott vorhat. Also wie bringt man das jetzt zusammen? Ja, man hat ja seine Anliegen beim Fasten, aber es geht nicht um den eigenen Willen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe, denke ich mir, dass ich die verstanden habe. Das ist gerade was mit der Zeit, von Adam Zeit, alte testamentliche Zeit, das alles abgewendet oder umgeleitet, ja, zu dieser Irrtum. Ein Sinn des Fastens wird jetzt Gott in 58. Kapitel komplett erklären. Was will er endlich wissen von Menschen? Was will er sehen von Menschen? Weil Fasten, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht nur Enthaltung von Essen. Das ist ein Verzicht von meiner Rechte. Mhm. Von mir persönlich. Von alles. Ja, ich komme zu einer bestimmten Besinnung. Gott, du bist Gott. Du bist nur du und nichts als anderes. Ja. Und meine Wille oder unsere Wünsche, ne, mit meiner Wille spielen jetzt im Moment gar keine Rolle.
Also würdest du sagen, beim Fasten geht es weniger darum, meine Ernsthaftigkeit im Gebet jetzt Ausdruck zu verleihen für eine bestimmte Sache, sondern es geht einfach erstmal nur um die Fokussierung auf Gott, unabhängig von meiner aktuellen Situation.
Ja, denke ich so.
Okay.
Paulus und Petrus, beide schreiben, habt keine Sorgen. Ist es egal. Mein Sohn stirbt, ne, Und natürlich habe ich Sorgen.
Ja.
Wenn etwas passiert, ein Unfall, natürlich habe ich Sorgen. Überall habe ich meine Sorgen. Aber Paulus sagt, sorgt euch nicht, oder Petrus. Eure Wünsche könnt ihr zu Gott bringen. Macht eure Wünsche auf. Ja? So, das ist ein Sinn. Wenn ich in ein Dilemma komme und sage, Gott, ich bin in einem Dilemma. Zuerst möchte ich mich in Ordnung bringen, durch Beten und Fasten. Und dann sage Gott, du siehst doch, Jesus hat doch das gesagt. Ja? Gott weiß doch, was er braucht, bevor ihr betet und fastet. Ja? Gott weiß das. Geh in deine Kämmerlein. Ja? Sprich mit Gott. Sag ihm, was du willst. Ja? Nicht im Sinne, was du deiner Wille treibt, aber was du wünschst. Ich will Jesus. Ne? Sehen wir im Neuen Testament irgendwo, wo Jesus sagte, ich will das. Nur zweimal. Einmal bei der Heilung von einem Leprakranker, der zu ihm kam und sagte, Jesus, wenn du willst, du kannst mich heilen. Jesus sagte, ja, ich will. Aber das ist der Wille Gottes gewesen. Er ist dafür gekommen, Menschen zu heilen, wenn wir 4. Kapitel Lukas-Evangelium lesen. Ein Ziel, ja, durch Prophet Jesaja wurde prophezeit. Ne? Ich bin gekommen, wie über mich geschrieben steht. Ne? Und zweite, wo seine Wille war, ganz einfach, das ist in seinem Gebet. Das ist, wo er betet. Johannes Evangelium lesen wir, 17. Kapitel, wo er sagt, ich will. Er spricht mit Vater und sagt, ich will, dass sie mit mir werden.
Johannes 17, ne?
Johannes 17. Ja, ich will. Sehen wir, das ist das erste Mal, wo Jesus sagt, ich will. Ja? Das ist seine persönliche Wille gewesen. Aber auch gleichzeitig, das ist der Wille Gottes. Das war für Abstimmung sozusagen. Ja? Wenn wir lesen, beim, wo Jesus betet im Gethsemane, ne? Das ist ganz einfach. Steht klar und deutlich geschrieben. Er betete dreimal und geht dreimal, hat er gesagt. Oh Vater, ich will das nicht, ne? Nach dem Motto. Ich will nicht, dass dieser Kelle ich trinke, ne? Aber etwas anderes, irgendwie anderes wurde formuliert da. Aber steht geschrieben. Aber nicht meine Wille geschehen, sondern deine Wille. Sehen wir, ihm wird jetzt umbringen. Er isst nicht, haben wir das gemerkt. Ne? Bei der Abendmahl hat er das nicht gegessen. Ja, er hatte auch gefastet. Ne? Und da hat er gesagt, ich werde nicht essen. Ich werde jetzt nicht trinken. Ne? Nur da werden wir mit euch zusammen nochmal sitzen und trinken. Und im Gethsemane betet er, geht er ein Stückchen weiter von Petrus, Johannes, ne? Er betet und sagt, nicht meine Wille, sondern deine Wille. Ihm wird es jetzt in einer Stunde umlegen. Und er bittet um seine Wille geschehen. Leugnet seine private Wille, um Wille Gottes zu erfüllen. Ja? Das ist sein Gebet gewesen, das ist sein Fasten, Fasten gewesen. Um Wille Gottes zu erfüllen, nicht eigene Wille durchboxen. Ja? Er könnte, ganz einfach, er könnte sagen, nein, ich mache das nicht, ich gehe nicht auf Golgatha. Ja? Aber er ist doch gegangen. Er hatte von sich selbst geleugnet. Von seiner Wille ist er geleugnet. Und das öffnet mir meine Horizonten beim Fasten. Wenn ich zu Gott komme mit meinem Gebeten Fasten, dann versuche ich, in mir persönlich reinzugehen, in meinem Herz reinzuschauen, was mit mir los ist, was will Gott mit mir. Und bei dieser 58. Kapitel kommen wir wieder zurück. Da kannst du schon wieder lesen, welche Fasten ist da.
Also weniger beim Fasten vielleicht auch dieses, dass ich vorher schon reingehe, das will ich und jetzt faste ich, sondern mehr, dass ich faste in der Einstellung, wie du sagst, überhaupt erstmal Gottes Willen vielleicht zu erkennen.
Wie Gottes Willen erkennen, sich selbst zu prüfen. Die bittere Wurzeln, was ich in mir trage, meine Wille oder meiner Übeltat, was ich treibe, ne, eigene Geschäfte. Oder selbst rede, übel rede über jemanden. Oder Neid. Ganz einfach, wer sieht dein Neid? Oder Habsucht. Wer sieht diese Wurzeln? Keiner. Nur du alleine und dein Gott. Und gerade das will Gott bei dir wegschaffen.
Okay.
Und im Fasten erkenne ich das.
Ja, ah, interessant. Okay, dann lese ich mal die Verse 6 bis 8 jetzt. Also ganz kurz zur Erinnerung. Wir haben jetzt Jesaja 58, 1 bis 5 gelesen, wo Gott eigentlich praktisch beschreibt, was das Volk macht und was ihm nicht gefällt. Und jetzt sagt er in Vers 6 bis 8, was ihm gefällt, wie man fasten soll. Ne? Nicht Vers 6 bis 7, glaube ich, genau. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst?
Also zwei Teile sind hier, ne? Lies mal nochmal von diesem Vers, von was du angefangen hast.
Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht?
Punkt 1, weiter.
Knoten des Joches löst.
2.
Die Unterdrückten freilasst.
3.
Jegliches Joch zerbrecht.
4.
Dem Hungrigen dein Brot bricht.
Und das ist der zweite Teil.
Ach so, okay.
Jetzt kommt eine gute Werke.
Okay, du meinst jetzt erstmal nur Vers 6, diese 4 Punkte.
Ja, ja.
Ja, okay.
Ne? Das, nur du weißt Bescheid, was mit dir ist. Wenn wir jemandem nicht vergeben, ganz einfach, wenn wir jemandem nicht vergeben, wir binden ihm. Und Gott spricht, nein, lass ihn los. Vergib ihm. Entlaste ihm von den Schulden. Eventuell gerechte Schulden. Eventuell, dass er gegen dich etwas gemacht hatte. Ja? Du sollst gerade in diesem Moment, du sollst deine Gedanken machen, in deinem Fasten, du sollst deine Gedanken machen, wie kann ich mich jetzt losmachen von diesen ganzen Beschwerden, was mich bindet.
Mhm. Weil wenn ich jemandem nicht verzeihe, dann macht das was mit mir. Ne? Dann
guck mal, ich werde eine ganz andere Geschichte jetzt erzählen. Ich habe viele, viele Jahre Gedanken gemacht über Hiob und seine Freunde, die zu ihm kamen. Und haben über Gott gesprochen, wie Gott handelt und, und. Und Hiob war außer sich auch manchmal empört und gegen Gott auch gesprochen und. Ne? Und konnte gar nicht kapieren. Ich habe immer wieder gesucht, wo haben sie verbockt? Wo haben sie falsch gesagt? Am Ende des Buches steht geschrieben, weil ihr nicht so über mich gesprochen wie mein Knecht Hiob.
Was meinst du, sagt Gott? Weil die nicht so über mich gesprochen haben, wie Hiob über mich spricht.
Und ich habe gesucht, wo haben sie verbockt? Wo haben sie falsch gesagt? Oder wo haben sie nicht richtig gesagt? Sie haben alles richtig gesagt. Es gibt keinen Fehler in ihren Gesprächen. Und nach Jahren, jetzt vor kurzem, habe ich verstanden, wo lag ihr Problem. Jesus hat einmal gesprochen in seinem Diskussionsgespräch mit Juden. Er sagt, versteht ihr, dass ich Barmherzigkeit möchte?
Und nicht Opfer.
Ja, ich möchte Barmherzigkeit. Ich will Sünde vergeben. Sie haben Sünde nicht vergeben. Sie haben gerechte Gericht geführt über Hiob. So, wenn du das verbockt hast, dann bist du so. Wenn du das und das gemacht hast, dann das ist die Strafe Gottes auf dich.
Haben versucht, Ursachen für seine Situation zu finden.
Ja, das ist das Problem. Ja? Und Gott sagt, nein, ich will der Verlorene retten, ich will Sünder vergeben, ich will. Gottes Wille ist Barmherzigkeit. Ja? Deswegen, er spricht, lass die Gebundene los, lass sie frei. Ja, entlass, lass dich frei von deiner Rechten sogar. Ja? Und dann tu das Gutes. Ja?
Das ist dann Vers 7, ne?
Den Nackten und füttere ihm an und. Ne? Das ist schon zweiter Teil. Ja?
Was ich hier auch so interessant finde, was mir jetzt so auffällt, wenn wir das lesen, Vers 6 und 7, wo Gott so, das ist auch so die Mitte des Kapitels und wo er zentral beschreibt, so sieht Fasten aus, das mir gefällt. Es geht ja gefühlt nur um andere. Also es geht gar nicht so viel, dass man mit sich selbst beschäftigt ist, sondern Gott sagt, wenn du fastest, dann kümmere dich um den und hilf dem und mach das. Also, ja, weiß ich nicht, was hast du dazu für Gedanken? Ist das vielleicht auch irgendwie so ein Fokus beim Fasten?
Ja, Fokus.
Fasten?
Gott zeigt uns Fokus. Wenn du fastest, du enthältst dich von bestimmtes Essen, bestimmtes Tun, wie du gesagt hast, Handys, Medien oder, ne? Mhm. Wenn du da tust, aber ich denke, das ist wichtig, das Ablegen, Gedanken vertiefen in mir persönlich. Und was kann ich tun? Gutes tun? Die Wille Gottes erfahren in meinem Fasten. Mhm. Ja? Ich denke, das ist die größte, nur wahrscheinlich ist das nicht so, ich darf wahrscheinlich nicht so sagen, aber das ist eine größte Irre, ein Gebet zu bekräftigen, wie David das gemacht hatte. Ja, beten und fasten, Gott zu umkrempeln. Mhm. Ne? Das ist nicht ein Sinn des Fastens, denke ich mir. Mhm. Ja.
Ja, spannend. Fasten ist sowieso so ein kompliziertes Thema, finde ich. Ja,
sehr kompliziert.
Weil irgendwie Fasten ist ja auch kein Selbstläufer oder keine Gebetsgarantie. Mach das, dann ist ja nicht so. Aber irgendwie ist es schon ein intensiveres Gebet, wenn man fastet. Irgendwie, es ist keine Gebetsgarantie, aber Gott reagiert da schon in besonderer Weise drauf, ne?
Ja. Weil Gott das sieht. Und guck mal, wenn du 6. Kapitel Matthäus-Evangelium liest, da spricht Jesus über Fasten und Beten und nun.
Ja.
Nach dem Gebet, Vater unser, da geht...
Vers 16 bis 18 meinst du, oder?
Lies mal vor.
Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht... Das meinst du?
Ja, ja.
Okay. Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten.
Stopp. Ganz kurz. Mhm. Siehst du, wieder eine Wille, menschliche Wille, dass sie willen, dass ich das tue, sich heilig zu zeigen. Ja? Dieser Scheinheiligkeit. In der Gemeinde manchmal sehen wir auch Menschen, die so scheinheilig, ne?
Ja.
Aber in der Wirklichkeit, sie sind nicht so.
Ja. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten.
Amen. Amen. Siehst du, das ist, was wir schon gesagt haben. Ein Sinn des Fastens ist, vor Gott zu treten. Gedanken machen über meine Innere, über meine Sache. Ja? Sogar, ich würde das nochmal wahrscheinlich bekräftigen mit einem Wort aus Hebräerbuch, Kapitel 12. Ich weiß nicht, auf welche Vers, ich glaube, auf 14. Vers geht, wo da steht geschrieben, 12, 14. Pass auf, dass ihr die Gnade Gottes nicht entzieht. Oder etwas irgendwie so steht geschrieben.
Ich schaue gerade. In Vers 14 steht, jagt nach dem Frieden.
Ja, und dann weiter.
Ach so, mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.
Lies dieses Vers, was du gelesen hast, zuerst Frieden und dann Heiligung. Ja, lies mal richtig.
Nochmal den Vers 14 lesen.
Ja, ja.
Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.
Siehst du, das ist nicht mein Wort. Ja, das ist geschrieben. Das ist Wort Gottes. Frieden mit jedem und Heiligung.
Mhm.
Ohne diese zwei Dinge.
Mhm.
Was wird passieren?
Ja, ohne die niemand den Herrn sehen wird.
Amen.
Das ist noch praktisch beide Beziehungsebenen beschrieben. Ne? Friede so mit Menschen und Heiligung, die Beziehung mit Gott. Ne?
Jawohl. Und jetzt liest das weiter. Das ist ganz wichtig.
Jetzt Hebräer meinst du weiter?
Ja.
Okay, Hebräer 12 ab 15. Und achtet darauf, dass nicht niemand, Entschuldigung, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet, und viele durch diese befleckt werden.
Amen. Stopp. Ganz kurz. Ja? Wenn wir jetzt betrachten dieses Wort, ja, sogar wir stehen in die Gefahren, eine Gnade zu versäumen.
Hm.
Diese bittere Wurzel. Warum nennt dieser Autor eine bittere Wurzel. Warum schreibt er nicht bittere Früchte, sondern Wurzeln?
Weil es nicht äußerlich sichtbar ist, sondern im Herz.
Richtig. Okay. Das ist Knackpunkt.
Und dafür wiederum ist,
das ist, was ich sage,
Fasten wichtig. Okay.
Ja. Guck mal, wenn du da so schaust, ne? Früchte können alle sehen. Ob sie gut oder schlecht, können alle sehen.
Ja.
Aber Wurzeln, und sie sind so zersplittert in sich selbst. Ne? Ein Stamm und dann kommt in alle Richtungen. Und das ist gerade bittere Wurzeln, was Neid, Habsucht, Übelreden und, was nur du weißt.
Ja.
Kein anderer Mensch weiß.
Ja.
Und da ist eine große Gefahr. Ja? Zum Beispiel gegenüber Eltern nicht gehorchen. Mhm. Ganz einfach. Das ist eine bittere Wurzel. Ja? In innen, ja, Mama, mache ich das. Aber in innen, du bist ein Rebelle. Rebellischer Geist, das ist eine bittere Wurzel. Was dich persönlich zu einem Verhängnis bringt. Und gerade darüber spreche ich über Fasten. Mit Fasten kannst du entdecken, diese Geheimnisse-Sache, was du in dich selbst treibst. Was Jesus sagt, nur du und Vater weißt Bescheid. Mhm. Ja, du hast jetzt in Matthäus gelesen. Mhm. Das ist die Verhältnisse zwischen Individuelle. Du und dein Vater. Mhm. Es gibt kollektive Fasten natürlich, ne, wo die Gemeinden fasten können oder die Juden gemeinsam im 58. Kapitel wir fasten. Ja, plural, mehrere Personen, kollektiver Fasten und individueller Fasten. Aber spielen eine große Rolle. Wichtig ist dein Herz. Wie ist mit deinem Herz? Ja?
Wann fastest du, Viktor? Wie machst du das? Hast du feste Zeitpunkte oder entsteht es aus Umständen, Situationen, dass du sagst, jetzt werde ich fasten?
Letzte Zeit im Sinne des Fastens mache ich das nicht. Mhm. Erstens gesundheitlich. Ich habe Schilddrüsenstörung und ich muss vor meinem Frühstück noch Medikamente nehmen. Mhm. Aber ich versuche trotzdem manchmal Inhalten von Medikamenten und dann nehme ich kein Essen. Mhm. Und am meisten nehme ich vor dem Abendmahl. Und sogar, ich weiß nicht, ob meine Kinder das erinnern können, habe ich vor dem Abendmahl gefragt, Kinder, habt ihr etwas gegen mich? Mhm. Habe ich falsch getan? Ja. Also das ist meine private, persönliche. Ne? Früher habe ich öfters gefastet. Ne? Mhm. Aber auch nicht mit richtigem Verständnis, wie jetzt ich das alles verstehe.
Mhm, ja? Okay. Dein Verständnis hat sich da geändert, über das Fasten, über die Jahre.
Ja. Und sie sagen, nein, Papa, alles in Ordnung. Dann gehe ich mit ruhigem Gewissen und nehme Abendmahl.
Also oft ein Zeitpunkt oder ein Grund ist jetzt, dass du sagst, oft hast du es in Verbindung mit dem Abendmahl gemacht, das Fasten.
Ja, ich würde sagen sogar, Fasten ist es jeden Tag möglich.
Mhm.
Ja, und sogar empfehlenswert, immer wieder, sich zu besinnen kommen. Manche Leute kommen abends, ach lieber Vater, was ich heute gemacht habe, eventuell Schlechtes oder etwas Schlechtes gesagt, vergib mir.
Mhm.
Ist das eine richtige Buße?
So ein bisschen oberflächlich vielleicht.
Ja.
Ne?
Mhm. Ich denke, das ist nicht normal. Oder, okay, das ist normal, dass du betest, ne? Aber ein Sinn verschwindet, deines Bußes. Wenn ich richtig etwas gegen jemanden gemacht habe, oder jemand gegen mich, was hat der Jesus gesagt über Opfer? Wenn du bringst Opfer zu Gott und erinnerst, dass jemand, was solltest du tun?
Also, das, wenn du beim Opfer merkst, da ist was ungeklärt, lass dein Opfer stehen und geh erst zu deinem Bruder, ne?
Ja, so ist das. Dahin führe ich. Lass das alles. Deine Verhältnisse zu Gott sind in Bezug verbinden mit Verhältnissen deinem Nächsten. Wenn du sagst, ach, er juckt mich nicht. Hauptsächlich Gott. Er weiß das.
Nee.
Gott will, dass wir eine richtige Verhältnisse haben mit allen Menschen. Mit allen Menschen. Mit Staat, mit Obrigkeiten, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, in der Gemeinde, meine Arbeitskollegen und überall. Es darf nicht sein, dass ich mein Licht, was Gott mir immer wieder schenkt und abglanzt. Ja? Mhm. Ihr seid Licht der Welt, Abglanzung von Jesus. Das soll unbeschädigt bleiben. Mhm. Ja? Und Fasten bedeutet immer wieder Erneuerung, immer wieder Buße, immer wieder Klarheit mit meinen Verhältnissen zu Gott und zu Menschen. Ja? Da soll alles sauber gehen, alles sauber sein. Das ist ein Fasten.
Mhm. Ja, das ist interessant. Also mir wird gerade auf jeden Fall viel mehr die Tiefe vom Fasten deutlich, dass ich das, glaube ich, auch oft so gesehen habe, so als eine Sache mit irgendwie, ich verzichte und dann bete ich für eine Sache oder so. Aber dass das wirklich viel tiefer geht, dass das was mit meiner Beziehung zu Jesus macht, die intensiviert oder ich viel empfänglicher bin oder es vielleicht auch dazu führt, wie du sagst, es ist so ein Unterschied. Man lebt so seinen Tag, kein Gedanke über Jesus, man hetzt von Termin zu Termin und abends dann kurz, ah, übrigens, vergib mir und so weiter und dann schlafen gehen. Und wenn man fastet, dann hat man ja schon vorher eine Entscheidung getroffen. Heute werde ich bewusst mich von Dingen enthalten und mit Gott leben, ne? Und den Tag bewusst mit Gott gestalten, betend leben. Und das macht halt schon einen Unterschied, ne? Dass das wirklich was für deine Beziehung mit Gott tut. Und alleine jedes Mal, wenn der Magen knurrt, dann fällt es einem wieder ein, ne? Dass man vielleicht heute bewusst beten wollte oder wie auch immer. Mann, Victor, es ist so spannend und ich habe eigentlich noch zig Fragen zu dem Thema, aber es ist scheinbar schon eine Stunde vorbei.
Echt?
Ich verstehe das auch nicht, wo die Zeit immer bleibt beim Podcast machen. Also Leute, ihr glaubt nicht, es ist wirklich schwieriger, als man denkt, einen kurzen Podcast zu machen. Vor allem, weil wir nur an der Oberfläche gefühlt gekratzt haben. Wir haben so 2 Fragen besprochen, ich hätte noch 10. Aber dann versuche ich das gleich irgendwie mal zusammenzufassen. Beziehungsweise, bevor ich vielleicht noch letzte Gedanken sage, Victor, willst du vielleicht irgendwas Abschließendes zu dem Thema sagen? Oder hast du erstmal nichts mehr auf dem Herzen?
Was ich sagen würde an euer Publikum oder was die Leute, die euch hören und mit euch kommunizieren, Gemeinschaft haben, würde ich sagen, nähert euch zu Gott.
Mhm.
Kurz und bündig. Nähert euch zu Gott. Und Gott wird sich zu euch nähern.
Ja.
Das ist wichtig. Ja. Wir leben in einer Welt, wo alle Dinge, was geschieht, ja, was wir tun, können uns trennen von Gott. Ja, können. Das heißt, nicht muss oder machen das, aber können von Gott trennen. Mhm. Und immer wieder, ne, Abstand nehmen. Und das ist wichtig, ja, in dem Fasten auch Wille Gottes erkennen, in dem Fasten sich von aller Rechten wenden und tun das, was Gott will. Ja. Nähert euch zu Gott, ne, und geht näher zu ihm. Er ist natürlich ganz nah. Ich habe immer wieder in den Seelsorgegesprächen gesagt, Gott ist zu dir näher als deine persönliche Haut.
Mhm.
So nah er zu dir.
Mhm.
Und deswegen... Aber mein Herz, ja, mein Herz nähert mir eher zu ihm. Und er wird sich zu euch nähern.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist ein guter Impuls zum Schluss. Vor allem, das ist im Endeffekt das Wichtigste, worauf es ankommt, ne? In unserem Leben mit Gott. Irgendjemand, ich hatte mal eine Predigt gehört, wo jemand am Anfang sagte, dass er einen älteren Bruder gefragt hat, was ist eigentlich das Allerwichtigste? Und er wollte so ein bisschen so eine fiese Frage stellen und ein bisschen mal so den älteren Bruder austesten. Aber er sagte, dieser Bruder war so weise und er sagte einfach, das Allerwichtigste ist die Nähe Gottes. Und im Endeffekt kann man das wahrscheinlich so bezeugen. Ja? Wenn ich nah bei Gott bin, so was will ich mehr? Darauf kommt es im Endeffekt an. Und wenn ich mich auch wieder bewusst zu Gott nahe, wenn ich merke, ich habe mich entfernt, dann haben wir diese Verheißung in Jeremia 29, in Jakobus 4, Vers 8, was du gerade gesagt hast. Dann wird Gott sich auch zu dir persönlich nahen. Und vielleicht kann man das als Impuls so mitnehmen, dass Fasten da vielleicht einfach auch eine praktische Hilfe sein kann. Wenn ich merke, irgendwie, boah, es läuft gar nicht mehr und ich rede gar nicht mehr mit Gott und ich fühle mich so weit weg und ich habe mich so entfernt, vielleicht es einfach mal wieder auszuprobieren, einfach mal einen Tag oder so bewusst zu fasten, je nachdem jeder, wie es schafft, um einfach sich wieder, einfach mehr auf Gott zu fokussieren, ne? Und dieses Fasten zu nutzen, um sich Gott zu nähern. Ja, wie gesagt, Leute, wir haben hier teilweise nur an der Oberfläche gekratzt. Ist natürlich klar, mehr kann man in so einem Podcast gar nicht. Wir machen ja keine 12-stündigen Seminare, das wird sich auch keiner anhören. auf jeden Fall kann ich euch, glaube ich, oder können wir euch nur ermutigen, macht euch da gerne Gedanken. Ich glaube, das Thema geht wie meist tiefer, als man denkt. Es gibt in der Bergpredigt ein paar Verse dazu. Joel 2, 12 bis 13 ist da auch spannend, wo man auch merkt, Fasten ist viel mehr als so eine religiöse Frömmigkeitsübung, wie der Pharisäer zum Beispiel, der sich im Neuen Testament auf die Brust schlägt und sagt, ich faste jede Woche zweimal und so. Und Fasten geht viel tiefer. Das hat mit einer Herzenshaltung zu tun. Und genau, so gibt es Aspekte auf jeden Fall, über die man noch reden könnte. Vielleicht auch, was motiviert mich beim Fasten? Weil das ist auch wieder das Interessante. Obwohl wir eigentlich ja eh schon profitieren vom Fasten, ist Gott ja sogar so gnädig, dass er uns sogar noch dafür belohnt. Das ist ja das, was wir gelesen haben in Matthäus. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Da steht sogar, wird es dir öffentlich vergelten. Mhm. Und auch in Jesaja 58, wo wir kurz uns drüber Gedanken gemacht haben, was gefällt Gott für ein Fasten und was nicht, das haben wir gar nicht zu Ende gelesen. Im dritten Teil, da steht noch ganz viel an Verheißung. Was wird passieren, wenn du auf diese Art und Weise fastest? Also da auf jeden Fall die Ermutigung an euch. Setzt euch damit weiter auseinander, bewegt die Gedanken im Herzen. Jesaja 58 ist, glaube ich, sehr zentrale Stelle zum Fasten. Auch nur ein kurzes Kapitel, ne, mit 14 Versen. Und genau, wir hoffen natürlich, dass wir euch vielleicht so ein paar Impulse geben konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich, Victor, dass du da warst.
Ich hoffe, ich habe euch nicht irritiert. Nee,
ich denke nicht. Wenn, dann, wie gesagt, Leute, macht gerne Gebrauch von den zwei Links. Ne? Es gibt den ersten, wo ihr konkret Anmerkungen, Fragen zu dieser Folge stellen könnt. Vielleicht habt ihr Victor mal nicht ganz verstehen können oder ihr habt, denkt inhaltlich, da kann ich jetzt aber nicht mitgehen. Seid so offen. Das ist nicht nur okay, das sehen wir gerne, wenn ihr prüft und euch meldet. Ja, genau. Victor, darf ich dich zum Ende noch um einen Vers bitten, den du unseren Zuhörern mitgeben wollen würdest? Liegt dir da vielleicht einer auf dem Herzen?
Ja, es gibt es bei Jakobusbrief. Mhm. Ich weiß es nicht, wie es das deutsche Text. In Russisch, wenn russische verstehende Leute das verstehen können, in Russisch klingt das so ganz einfach. Smiritis pod krepku ruku Bozhiyu. I on vaznesyot vas. Das heißt, wenn ich direkt mit meinem Übersetzung das nehme, demütigt euch unter der Hand Gottes und er wird euch erheben.
Mhm. Mhm. Ja.
Jakobus. Egal in welcher Situation bist du.
Ja.
Ja. Geh in diese Richtung der Demut vor Gott und er wird das dir vergelten oder er wird dich annehmen. Er wird mit seiner kräftigen Hand weiterführen. Das ist mein Wunsch und mein Vers.
So. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank für die Ermutigung. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Erläuterungen und Gedankenanstöße. Also in mir hast du auf jeden Fall was angestoßen. Ja, und dann bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, als euch alle dem Segen Gottes anzubefehlen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche und dass dieser Podcast euch ja etwas bringen kann. Und ja, alles Gute. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.
Amen.
Amen.